Das ist die Liebe, die alles erträgt, die alles glaubt, alles hofft, alles duldet, die zu dem größten Opfer befähigt, die allein imstande ist, immer wieder zu verzichten, zu helfen, zu verzeihen.
Opus Justitiae Pax.
Der Friede ist das Werk der Gerechtigkeit. Diesen Wappenspruch wählte der Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, als er an seinem Geburtstag, den 2. März 1939, bereits am ersten Tag der geheimen Wahl der Kardinäle, als Papst Pius XII. Aus dem Konklave hervorging. Der Kardinalerzbischof Verdier von Paris sagte damals: In der bald 2000-jährigen Geschichte der Kirche gibt es nur wenige Beispiele einer solchen Wahl. Der Wert des Kardinals Pacelli war unbestritten und seine erhabene Persönlichkeit drängte sich uns seit den ersten Augenblicken der Versammlung in der Sistine auf. Das Heilige Kollegium konnte nicht zögern, Eugenio Pacelli auf den Stuhl Petri zu berufen.
Opus Justitiae Pax.
Der Friede ist das Werk der Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit war für ihn eine göttliche Kraft, der die Welt und ihre Geschichte im Auf und Nieder der Zeitenströme ihre Entwicklung verdankt. Pacelli war vor dem Ersten Weltkriege nicht nur Professor des Kirchenrechts und Professor für kirchliche Diplomatie, er war Zeit seines Lebens Professor, das heißt ein echter Bekenner des Glaubens, des Denkens und des Handelns. Seine persönliche Hingabe, seine kluge, gerechte und weise Haltung in allen Fragen hat die moralische Autorität des Papsttums im weltlichen Bereich auf einen seit dem Hochmittelalter nicht mehr erreichten Stand gehoben. Sein riesengroßes Tagewerk, das er mit bewundernswerter Energie bewältigte, ließ ihm genau 6 Stunden und 15 Minuten für den Schlaf und 30 Minuten für das bescheidene Mittagsmahl. Um 8:30 nahm der Heilige Vater sein Abendbrot ein, hörte dabei die Rundfunknachrichten und ließ sich von seinem Kammerdiener Musikschallplatten vorspielen, die er persönlich ausgewählt hatte. Von 9 bis 9:30 betete er in der Kapelle mit seiner Hausgemeinde, oftmals mit mehreren Waisenkindern oder Arbeitern zusammen, um von 9:30 bis 12:00 Abend für Abend hinter dem berühmten erleuchteten Eckfenster im 3. Stock des Apostolischen Palastes hoch über dem nächtlichen Petersplatz weiterzuarbeiten. Erst wenn die mitternächtliche Stunde von St. Peter schlug, erlosch das Licht. An 2 Tagen in der Woche hielt Papst Pius XII. Eine allgemeine Audienz. Dabei zeigte er sich als Genie der Kontaktbildung. Seine Güte und Herzlichkeit, seine liebenswürdige Art, mit den Menschen zu sprechen, nahm jeden Besucher gefangen. 2 kleine, wahre Geschichten von den Audienzen sind bezeichnend für seinen Takt und seinen feinen Humor.
Eine junge, hübsche Französin, die in ihrer modischen Aufmachung und mit ihrem kurzgeschnittenen Haar durchaus nicht den Vorschriften des Protokolls entsprach, wurde, bevor der Papst eintrat, vom diensttuenden Hausprälaten gebeten, den Saal zu verlassen. Erst ihre heißen Tränen bewogen den Priester, sie in die letzte Reihe zu stellen, damit der Papst sie nicht sähe. Als Pius XII. Erschien, stand die junge Dame aber bereits wieder in der ersten Reihe und der Hausprälat entschuldigte sich beim Heiligen Vater wegen des extravagant kurzen Haarschnitts der jungen Besucherin. Seit wann wird die Tugend einer Frau nach der Länge ihrer Haare gemessen? Fragte der Papst den erstaunten Priester. Und nun die andere Geschichte.
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ging ein amerikanischer Oberst mit den katholischen Soldaten seines Regiments zur allgemeinen Audienz. Als sich der Heilige Vater anschickte, den Segen zu spenden, sagte der Offizier: Ich bin nicht katholisch, darum darf ich Ihren Segen nicht annehmen. Dann nehmen Sie wenigstens die Segenswünsche eines alten Mannes, erwiderte der Papst. Und der Oberst kniete nieder. Musik.
Rom, den 2. März 1939. Nachmittags um 17.30 Uhr. Eine unübersehbare Menschenmenge wartet geduldig auf dem Petersplatz auf das Ergebnis der geheimen Wahl der Kardinäle. Ein weißer Rauch steigt aus dem Kamin der Sixtinischen Kapelle. Das bekannte erlösende Zeichen.
Und im tosenden Jubel der Menge hört man den Sprecher des Vatikans.
Annuntio vobis gaudium magnum.
Ich verkünde euch große Freude.
Habemus papam.
Wir haben einen Papst.
Eminentissimum Kardinalem Eugenio Baccelli,
der sich Pius der XII. Nennt. Dieser Papst hat es stets geliebt, immer in der Öffentlichkeit zu wirken. Er bediente sich der modernsten technischen Mittel, des Films, des Rundfunks, des Fernsehens, der Schallplatte und nicht zuletzt der Presse, um menschliche Verbindungen in der ganzen Welt zu schaffen. Als Papst befestigte er durch große Enzykliken, durch eingreifende Reformen und durch die Dogmatisierung der Himmelfahrt Mariens Leben und Lehre der Kirche. Ihm war aber auch in höchster Vollendung die Fähigkeit gegeben, mit selbstständigem Sachurteil Fragen wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Charakters in Wort und Schrift virtuos zu behandeln. Tausende und Abertausende von Menschen aller Farben, aller Länder empfing er, um ihre Nöte zu erfahren, um zu helfen, zu raten, zu bilden und zu formen. Ob es Gelehrte, Künstler, Handwerker, Arbeiter, Bauern, Juristen, Ärzte, Lehrer, Kaufleute, Priester, Nonnen, Soldaten, Könige oder Bettler waren. Welchem Stande sie auch immer angehörten, er wusste ihnen aus dem reichen Born seines Wissens und seiner Liebe stets etwas zu sagen, zu geben. Seine große Güte und sein sprichwörtlich angeborener Charme faszinierte auch jene, die anderen Glaubens waren. Er betete mit ihnen und segnete sie. Mit der ihm eigenen allumfassenden Gebärde des Pontifex Maximus. Sein universeller Geist und seine hohen sittlichen Anlagen sind zweifelsohne die Frucht eines wertvollen, harmonisch in sich ruhenden Familienlebens und einer glücklich verlebten Jugend.
Der Vater, Cavaliere Filippo Pacelli, bekleidete das Amt eines Konsistorialadvokaten im Vatikan. Seine Mutter, Virginia Pacelli, entstammte dem alten römischen Geschlecht der Graziosi. Im Gegensatz zu ihrem willensstarken Mann war sie von fast ängstlicher Natur, aber von namenloser Güte. Eugenio hatte noch zwei Schwestern, Giuseppina und Elisabetta. Sein ältester Bruder Francesco wurde Advokat wie sein Vater und der beste Mitarbeiter Pius XI. Beim Abschluss der Lateranverträge. Bei Eugenio wurde die hohe Begabung schnell erkennbar. Wenn im Allgemeinen berühmte Männer schlechte Schüler waren, so gilt bei ihm das Gegenteil. Seine Noten waren hervorragend und sein Gedächtnis so ungewöhnlich ausgebildet, dass er nach Schulschluss ein lückenloses Protokoll des gesamten Unterrichtsablaufs auswendig anfertigen konnte. Er wurde am 2. März 1876 in der Via degli Orsini, in einem der klassischen Stadtteile Roms, unweit des Tibers, im Palazzo Pediconi geboren. Die frühe Liebe des frommen Knaben galt der Kapelle der Madonna della Strada und der Musik. In der Kapelle betete er vor und nach dem Schulbesuch täglich vor dem geschwärzten Bilde der Mutter Gottes. Und wenn er einmal zu lange ausblieb, dann sagte die Mutter: Ich brauche um ihn keine Angst zu haben. Er ist bestimmt wieder bei der Madonna della Strada.
Man muss sich fast fragen, wie dieser durch übermäßige Arbeit schon in der Jugend geschwächte, beinahe zerbrechliche Körper bis ins hohe Alter den Anstrengungen und Leiden widerstand, die eine durch blutige Revolutionen und zwei Weltkriege verelendete Menschheit bei ihm erweckten. Unendlich schwer lastete die dreifache Krone auf seinem Haupte. Hart und entsagungsreich war sein Leben, wie das des ärmsten Mönches aus dem strengsten Orden. Daher verstanden ihn auch die Umstehenden so gut, als er einen kleinen römischen Jungen fragte, was er später werden wolle, und dieser stolz antwortete: Ich möchte Papst werden. O du armes Kind, rief der Papst mit dem Ausdruck tiefster Trauer und wandte sich ab. Eugenio Pacelli pflegte seine Reden auf das Sorgfältigste vorzubereiten. Er beherrschte mehrere Sprachen fließend, und es lag ihm daran, stets den rechten Ausdruck zu finden, um voll verstanden zu werden. So sind seine Ansprachen immer Meisterwerke in Form und Stil, von der Überzeugungskraft des Redners und der Tiefe seiner Gedanken ganz zu schweigen. Hier hören wir ein Wort des Nuntius Pacelli an die deutsche katholische Jugend, in dem noch der päpstliche Majestätsplural fehlt.
Ihr habt mich um mein Wort an die katholische Jugend Deutschlands gebeten. Gerne erfülle ich euren Wunsch, denn es handelt sich um mein Wort an diejenigen, auf denen und in denen Gott die Zukunft seiner Kirche in einem Volke aufbauen wird, das dem Herzen des höchsten Oberhauptes der Kirche, des Vaters der Christenheit so nahe steht und das in der Vergangenheit so wesentliche Zeiten in die Annalen der europäischen Menschheit und der Kirche eingezeichnet hat. Zunächst wünsche ich der katholischen Jugend Deutschlands die Gnade felsenharten und frohen Glaubens. Nur aus dem Jugendbrunnen solchen lebendigen, übernatürlichen Glaubens quellen die Kräfte mannhafter Heiligkeit. Gläubig ist die Jugend, die in Demut ihr Knie beugt vor dem allmächtigen Gott und seinem heiligen Gesetz. Gläubig ist die Jugend, die durch Christus, mit Christus und in Christus lebt, in der glückhaften Sicherheit, dass in ihm die Fülle der Gottheit wohnt, dass wir durch ihn und nur durch ihn Erlösung, Gnade und ewiges Leben erlangen. Gläubig ist die Jugend, die bewusst Jugend der Kirche sein will und stolz ist, es zu sein. Nicht aus menschlichen Erwägungen, nicht aus geschichtlicher Gewöhnung, Sündern um Christi willen, weil diese Kirche Christi Kirche, weil sie der fortlebende Christus ist. Gläubig ist die Jugend, die schon ganz früh das große Gebot der aus dem Gottesglauben erwachsenen Nächstenliebe erfasst, die um Christi willen nicht glücklich sein kann und nicht glücklich sein mag, wenn sie nicht auch die Mitmenschen, allen voran die Notleidenden und Versagten, Gott und einem menschenwürdigen Dasein zuführen kann. Möchten doch alle Kreise eures Volkes erkennen, dass solcher Jugend getrost die gleichberechtigte Mitarbeit am Aufbau eines glücklichen Deutschlands anvertraut werden kann. Als Heim- und Pflegestätte solchen Glaubens wünsche ich der katholischen Jugend Deutschlands die Gottesgabe wahren christlichen Familiengeistes und Familienglückes, dass sie heranwachse im belebenden Sonnenschein nimmer müder Vatersorge, alles verstehender Mutterliebe, dass sie zu Vater und Mutter aufschaue mit jener Ehrfurcht und Liebe, die immerfort und allerorts die unerlässliche Vorbedingung gesunder Familien- und Volkskultur gebildet haben und bilden werden. Einer Jugend, die in solchem seelischem Hochland aufgewachsen ist, können Volk und Staat getrost ihre Zukunft anvertrauen. Ich wünsche der katholischen Jugend Deutschlands endlich jene innere Treugesinnung und äußere Treubewährung, die der stille Adel und die Krone der Begnadeten und Auserwählten sind. Zu Gottes Ehre, zur Mehrung des Reiches Christi, zur wahren und dauernden Wohlfahrt eures Volkes und des Vaterlandes. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen.
Öfter als jeder seiner Vorgänger hat der Papst während seines Pontifikats zum Wort gegriffen. Nie hat er die Hoffnung aufgegeben, die Geister zu bekehren und die Herzen zu gewinnen. So führte Pius XII. Zum Katholikentag 1949 in Berlin aus.
Geliebte Söhne und Töchter Berlins, der Mark und der Pommerz, mit Ergriffenheit kommen wir der Bitte eures Oberhirten, unseres geliebten Sohnes Konrad Kardinals von Freising nach, unser Siegenswort an den katholischen Tag zu richten, den die Gläubigen der Diözese Berlin als Ersten nach langer Unterbrechung wieder feiern. In der Zwischenzeit hat eure Stadt Schicksale geradezu apokalyptischer Furchtbarkeit über sich ergehen lassen müssen. Erschütternde Gräuel des Krieges und der Zerstörung sind in ihrer Mauer Wirklichkeit geworden. Fromme Eltern, welche die Gottesfurcht und den Gottesfrieden des christlichen Familienlebens durch diese Zeiten der Auflösung aller Ordnung und der scheinbaren Umwertung aller sittlichen Werte mit ruhiger Festigkeit hindurchretteten, und die sich das Letzte vom Mund absparten, um ihren Kindern Gesundheit und eine glücklichere Zukunft zu sichern. Gerade aus Berlin sind uns ergreifende Beispiele solcher älterer Liebe berichtet worden. Selbstlose Priester, die in diesen Jahren unsäglicher Not treu zu ihren Gläubigen standen, zu den Einheimischen und zu den zu wandernden Heimatvertriebenen, die ihnen Halt und Stütze waren und für die religiöse Betreuung ihrer weltverstreuten Herde keinen Weg und kein Wagnis scheuten, wenn sie auch oft der eine nach dem anderen in voller Erschöpfung zusammenbrach. Freuen uns, geliebte Söhne und Töchter, der Gelegenheit, euch unseren väterlichen Dank aussprechen zu können, für den Glauben und die Liebe, die Ausdauer und Geduld, mit denen ihr unter übermenschlichen Schwierigkeiten Gott und seiner Kirche die Treue bewahrt habt. Die Zukunft steht noch verschleiert und verhüllt vor euch. Legt sie in Gottes Hand und haltet euch selbst an ihn. Sie mag dann bringen, was sie will. Immer wird sich eine göttliche Verheißung an euch erfüllen. Sie lautet, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Besten. Alles mag es auch noch so schwer erscheinen. Das ist die Liebe, die alles erträgt, die alles glaubt, alles hofft, alles duldet, die zu den größten Opfern befähigt, die allein imstande ist, immer wieder zu verzichten, zu helfen, zu verzeihen. Diese Liebe baut die Familien auf und sichert die ewige Treue. Sie macht das Denken wach und empfindsam für die Förderung der sozialen Gerechtigkeit, die immer gegolten haben, heute aber dringender denn je Erfüllung heischen. Wir stellen, geliebte Söhne und Töchter, eure Sorgen und Hoffnungen dem anheim, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden.